Es geht verdammt nochmal um Grundwerte. Und das erwarte ich von jedem, der hier leben möchte. Wenn wir all das nicht verstehen, dann mache ich mir große Sorgen um das Land.
Frei heraus, der R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen. Ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 5. Folge unseres R21-Podcasts. Bei Frei heraus erwarten Sie regelmäßig spannende Gespräche mit Gästen, die Klartext reden. Mit Substanz und Mut zur eigenen Meinung, nicht Vogue, aber hellwach. Und heute ist Ahmad Mansur bei mir zu Gast. Ahmad Mansur ist Deutscher, er ist arabischer Israeli, er ist studierter Psychologe und er ist Geschäftsführer der Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention, kurz MIND GmbH. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen als Experte für Themen wie Islamismus und Antisemitismus und er hat eine spannende Lebensgeschichte, die auch mit diesen Themen verwoben ist. Darüber werde ich gleich mit ihm sprechen, davor aber noch ein kurzer Terminhinweis der Denkfabrik R21.
Hallo, mein Name ist Susanne Schröter. Ich bin Migrationsexpertin bei der Denkfabrik R21. Die weitgehend ungesteuerte Migration, aber auch gravierende Versäumnisse im Bereich der Integration, die Gefahr des Islamismus und ein zunehmender Antisemitismus, das sind Probleme, die große Teile der Bevölkerung beunruhigen. Vertrauen in die Politik ist verloren gegangen und hat politische Ränder stark gemacht. Eine neue Einwanderungspolitik ist daher notwendig. Aus diesem Grund organisieren mein Kollege Ahmad Mansur und ich am 26. November eine Konferenz in Berlin, auf der wir uns mit hochkarätigen Experten aus Politik, Wissenschaft und Praxis über mögliche Lösungen und Zukunftsperspektiven austauschen werden. Interessenten können sich auf der Homepage von R21 anmelden. Die Adresse ist www.denkfabrik-r21.de.
Und jetzt ist er bei mir, Ahmad Mansur. Hallo Ahmad, grüß dich.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Einerseits, weil du ja einer der Gründungsmitglieder der Denkfabrik R21 bist, vor allem aber auch, weil du eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte mitbringst, die, glaube ich, sich auch gut verknüpfen lässt mit vielen aktuellen Themen, die wir momentan diskutieren in Deutschland und weltweit. Ahmad, du bist geboren ja in einem arabischen Dorf in Israel. Du bist israelischer Araber. Erzähl doch mal, wie war deine Kindheit?
Also die Einflüsse auf meine Kinder, die fängten viel früher an. Und zwar eigentlich mit der Gründung des Staates Israel oder vielleicht etwas vorher. Mein Vater ist 1946 geboren. Mein Großvater, alles Bauern, kämpfte auf der Seite arabischen Armeen gegen die neu gegründete Stadt Israel. Mein Vater ist ja in seiner Kindheit hochtraumatisiert worden, weil er ja fliehen musste mit meiner Oma, als dann die Unabhängigkeitskrieg zwischen den arabischen Ländern und Israel losging. Und deshalb bin ich in eine palästinensische, israelische Familie 1976 geboren, die teilweise traumatisiert, teilweise aber ganz klare Vorurteile gegenüber Juden hat. Ich bin in eine ganz normale Familie groß geworden, nicht deutsche Verhältnisse, sondern arabische Verhältnisse. Mein Vater arbeitete erstmal mit seinen Eltern. Wir haben Felder mit Erdbeeren und Gurken gehabt. Ich musste sehr früh schon vor der Schule arbeiten gehen, nach der Schule nochmal arbeiten gehen. Wir waren arm, wir haben nicht viel Möglichkeiten gehabt. Ich erinnere mich vielleicht einmal an einen Urlaub in Ägypten, ansonsten war das Leben super hart. Mein Vater hat uns aber sehr früh vermittelt, uns geht's nicht gut. Und wenn ihr Kinder was aus eurem Leben machen wolltet, dann bitte setzt auf Bildung. Das heißt, außer eins durfte ich nicht mit nach Hause bringen. Ich war sehr schnell Streber und deshalb wurde ich auch gehasst und teilweise auch gemobbt in der Schule. Also du kannst dir vorstellen, alle anderen Kinder kommen aus besseren Häusern, die Eltern sind Anwälte, gut gebildet, mein Vater nicht mal die 9. Klasse geschafft, einfache Arbeiter, und dann ist sein Kind der Beste in der Klasse und alle anderen irgendwie müssen sich hinten stellen.
Du warst auf einer rein arabischen Schule oder war das gemischt Araber und Juden?
Naja, in Israel gibt es eine arabische Autonomie, was Bildung angeht. Das heißt, es ist eine rein arabische Schule. Hebräisch ist die erste Fremdsprache, Englisch die zweite. Die Lehrer waren meistens Araber. Ich erinnere mich an einen irakischen Jude, der in der Schule als Mathelehrer gearbeitet hat. Aber ansonsten haben wir mit den Juden, mit den Israelis nichts zu tun. Und wir reden hier von Orte, die nicht mal 100 Meter Luftlinie entfernt von uns sind. Das waren immer aber die anderen. Mhm. Aufgrund dieser Mobbing-Situation war ich unzufrieden. Ich habe Zukunftsängste, ich war depressiv, ich wollte nicht zur Schule gehen. Das war eine Art von Last, eine Art von Krise.
Obwohl du so ein guter Schüler warst.
Vor allem, weil ich ein guter Schüler war und vor allem, weil ich gemobbt wurde. Weil ich keine Freunde gefunden habe, weil ich alleine war. Und vor allem, weil meine Eltern, die Lehrer, gar nicht bemerkt haben, dass es mir nicht gut ging. Meine Eltern waren mit dem Leben beschäftigt, die Lehrer waren nicht so pädagogisch gut ausgebildet damals. Es gab keine Psychologen oder Sozialarbeiter wie heute. Und deshalb war ich alleine. Und der Einzige, der bemerkt hat, dass ich eine persönliche Krise gerade durchmache, war ein Nachbar. Und dieser Nachbar war ein Imam, ein religiöser Autorität. Und der war für mich da. Auf dem Weg zur Schule hat er mich gefragt, wie es mir geht, hat bemerkt, dass es mir nicht gut ging, hat versucht zu helfen, hat mit den anderen Kindern gesprochen. Und sehr schnell ist er zu einer Vaterfigur geworden. Also ein Mann, der ruhig ist, der interessiert, der für mich da ist, was meine Eltern, was mein Vater nicht war. Und es hat nicht lange gedauert, bis er mich eingeladen hat, dann zu seiner Koranschule zu gehen. Und am Anfang konnte ich damit überhaupt nicht anfangen. Also ich komme aus einer arabisch-palästinensischen, muslimischen, israelischen Familie, aber Religion spielte bei uns überhaupt keine Rolle. Die einzigen, die gebetet haben, waren meine Großeltern. Meine Mutter hat kein Kopftuch getragen, mein Vater war ein Verfechter der Pan-Arabismus. Wir haben ein großes Bild von Abdel Nasser, die Muslimbrüder waren die Feinde, er wollte nicht, dass ich was mit denen zu tun. Und du kannst dir vorstellen, als ich dann zum ersten Mal in der Moschee gegangen bin, für mich war das eine ganz neue Welt. Aber auf der anderen Seite, für meinen Vater war das ein Super-GAU. Das heißt, er hat mich bekämpft, in meine Wellen hinzugehen, als ob ich angefangen habe, Drogen zu nehmen. Mhm. So katastrophal war das. Er wollte nicht, dass ich dazu gehöre. Aber das macht die Sache noch attraktiver, weil man ja gegen den Vater auch rebellieren kann. Und ich bin hingegangen und habe eine neue Welt entdeckt. Erstmal ganz viele junge Menschen in meinem Alter, die mich nicht gemobbt haben. Ich habe Orientierung, Halt bekommen. Ich habe angefangen, Zugang zu meiner Identität oder was sie mir vermittelt, meine Identität zu sein. Ich habe Hocharabisch gelernt und auf einmal war ich Teil von einer Gruppe. Und vor allem war dieses Gefühl, zu einer Elite zu gehören, in diese Moschee zu sitzen und zu glauben, wir haben den Islam am besten verstanden. Das war eine Muslimbrudergruppe, die mittlerweile in Israel gespalten ist. Ein Teil ist verboten, ein Teil versucht sozusagen Teil der israelischen Politik zu werden. Aber damals haben wir keine Distanz zu Hamas gehabt. Wir haben ihre Reden gehört. Wir haben sie gefeiert, wenn sie Anschläge gemacht haben. Und das war nicht nur Beten und Fasten und so eine Gruppe gehören. Das war ein Gesamtpaket verbunden mit Reisen, mit Zusammenessen, mit Sportaktivitäten. Ich war 24 Stunden Teil dieser Gruppe und was am meisten funktioniert, diese Mobbing-Situation, die ich vorher in der Schule gehabt habe, die ist nicht mehr vorhanden gewesen. In dem Moment, wo die Schüler und Schülerinnen mich als eine religiöse Autorität wahrgenommen haben. Und ich war leidenschaftlich dabei. Ich dachte nicht für eine Sekunde, dass ich radikal bin, dass ich Extremist bin, sondern ich war mir sicher, ich habe jetzt eine Gruppe gefunden, wo ich mich wohlfühle.
Der Islam, der dort gelehrt wurde, war, würdest du aus heutiger Sicht sagen, ein radikaler Islam, eine Form des Islamismus?
Oder absolut, wie kann man sich das vorstellen? Ein Muslimbruder-Islam mit weniger Distanz zur Gewalt. Nicht Gewalt, sozusagen, wir haben keine Gewalt durchgeführt oder Anschläge geplant, aber wir haben Anschläge überall gefeiert. Ich erinnere mich an einen Abend, wo wir zu einem anderen Imam gegangen sind, wo wir dann irgendwie die Abenteuer von Taliban gesehen haben, damals noch für gegen die Russen und wie sie halt im Namen des Islams feiern. Wir haben ein Attentat auf einen algerischen Präsidenten gefeiert, weil er ja von Frankreich dahin geschickt wurde. Wir haben die Bücher von Sayyid Qutb und Hassan al-Banna gelesen. Das sind die Gründungsfiguren der Muslimbruder. Wir fanden die Muslimbruder die einzige Ideologie, die den Islam richtig praktiziert. Also im heutigen Sicht aus Deutschlands Sicht war das eine politische Islamorganisation.
Ist das ein Muster? Du bist ja jetzt sehr beschäftigt auch im Thema Extremismusprävention, dass man bei vielen jungen Menschen sieht, dass sie sagen, sie kommen in die Fänge solcher Gruppen, weil sie dort Orientierung, weil sie dort Halt, weil sie dort Anerkennung suchen und finden. Das scheint ja für dich die Triebfeder gewesen zu sein.
Also ich habe mich entschieden, meine Geschichte auch zu veröffentlichen, so gegen 2011/12, weil ich in meiner Arbeit ganz viele Parallelitäten gesehen zu das, was ich damals erlebt habe. Und das war meine Motivation zu entscheiden, ich muss jetzt diese Geschichte mal aufschreiben und veröffentlichen, damit die Leute wissen und verstehen, wie diese Faktoren der Radikalisierung funktionieren. Ich warne aber davor zu sagen, dass es nur eine reine psychologische Umgebung oder persönliche Krisen oder eine psychische Labilität, die zur Radikalisierung führt, sondern es gibt auch andere Faktoren, auch die Suche nach Identität, aber auch das, was meine Familie mir damals vermittelt hat, auch nicht religiös, aber der Hass auf Juden, diese Opferrolle, diese Minderwertigkeitskomplexe, die in eine patriarchalische Strukturen Teil der Erziehung geworden ist, all das spielt auch eine Rolle. Und ich möchte die Ideologie nicht unterschätzen. Und ich will sie nicht ausblenden. Ich sage das, weil viele Akteure, die angeblich sich mit dem Thema Radikalisierung beschäftigen, der Meinung sind, man kann nur über Pathologie sprechen und der Islamverständnis die Ideologie ausblenden. Die ist aber zentral, um diese Radikalisierungstendenzen zu verstehen. Ja, Orientierung, die Suche nach Halt, die Zugehörigkeit zu einer Elite, die Möglichkeit, die Verantwortung abzugeben, eine klare Identität, die abgrenzt, auch von der Mehrheitsgesellschaft. Das sind alle Faktoren, die man auf jeden Fall benennen muss. Aber genauso auch den Islamverständnis, Islamverständnisse, die auf jeden Fall Radikalisierung begünstigen, funktionieren, müssen erwähnt werden.
Du bist in den 70er Jahren geboren. Damals war natürlich das Internet noch kein Rekrutierungsinstrument. Inwiefern hat sich denn die Art der Rekrutierung von islamistischen Gruppen verändert durch das Internet? Wie rekrutieren sie heute die jungen Menschen?
Also damals spielte natürlich die Kassetten eine große Rolle. Das heißt, wenn einer der ersten Befehle unserer Imam war, Musik, weltliche Musik ist absolut verboten, es ist Haram. Und wenn ihr Interesse an Musik, dann ist es nur die Nasheed, das ist eine Art von islamischer Musik, ohne Instrumente. Und vor allem die Inhalte sind gewaltverherrlichend, hasserfüllt. Ich erinnere mich an Lieder, die kenne ich bis heute, wo es darum geht, den Kampf gegen Juden zu führen, sich in der Luft zu explodieren, mit Messer auf andere Leute zu gehen. Das ist die Musik, mit der ich groß geworden bin. Übrigens eine reine Hamas-Musik, die aus dem Westbank und Gaza kam oder Jordanien teilweise. Wir müssen auch nicht in der 70er Jahre zurückblicken, um zu wissen, dass es eine Riesenentwicklung oder Veränderung in der Art und Weise, wie Islamismus heute funktioniert. Wenn wir die Radikalisierungstendenzen, die vor ein paar Jahren in Deutschland uns beschäftigt haben, und zwar den IS und die 1000 Ausreiser, die in Deutschland geboren, aufgewachsen, die sich entschieden haben, den IS in Daraa und woanders als anzuschließen, und die Radikalisierungstendenzen, die wir seit dem 7. Oktober anschauen, dann gibt es auch eine massive Veränderung. Heute spielen Offline-Aktivitäten kaum eine Rolle. Das heißt, wir haben nicht den Lease-Projekt, die in Fußgängerzonen den Koran verteilen und junge Menschen ansprechen. Wir haben nicht die Moscheen als Orte der Radikalisierung, sondern es hat sich komplett alles verlagert Richtung Internet. Vor allem der 7. Oktober und der Krieg in Gaza liefert ja massive Bilder, die emotionalisiert genutzt werden, um Leute zu beeinflussen, zu manipulieren. Und diese Emotionalisierung führt gerade massiv zur Radikalisierung, auch hier in Deutschland. Diese Menschen bewegen sich in eine Blase, bewegen sich in eine Welt, wo Israel nur als Feind gesehen wird, wo Deutschland und ihre Werte abgelehnt werden. Und das ist natürlich der Treibstoff, der von Islamisten benutzt wird, um Jugendliche, um Menschen insgesamt vor sich zu gewinnen.
Wie hast du den Weg weggefunden von dieser Ideologie? Wie hast du den Ausstieg gefunden aus diesen islamistischen Kreisen?
Und also wann? Ich habe ja mehrere Jahre mitgemacht und irgendwann war ich fertig mit der Schule, immer noch Streber, super guten Abitur, und dann ging es um die Frage, wo soll ich hingehen, um zu studieren? Übrigens, unsere Imame war jemand, der der Meinung ist, definitiv studieren gehen, aber aufpassen, also egal wo man hingeht in Israel, es ist natürlich eine ganz andere Umgebung, und zwar eine unislamische Umgebung, die ist gefährlich für die muslimische Seele, man muss sich wehren, man muss Acht geben und nicht irgendwie Frauen anschauen in Tel Aviv oder Jerusalem, nicht irgendwie mit den Juden Freundschaften schließen, sich nicht beeinflussen von ihren Gedanken, aber diese Gruppe arbeitete ja bis heute mit der Methode der Unterwanderung, das heißt, man braucht gut gebildete Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, die irgendwann studieren, Positionen in der Community übernehmen und dadurch diese Ideologie voranbringen. Und deshalb war es keine Frage, dass ich auf jeden Fall studieren muss. Das ist auch für meine Eltern überhaupt keine andere Alternative dazu gab. Und deshalb habe ich angefangen zu studieren. Und mein Aufenthalt in Tel Aviv hat dazu geführt, dass ich ganz andere Leute getroffen habe. Und zwar Leute, die ich vorher als meine Feinde bezeichnet habe. Menschen, die sehr schnell zu meine Freunde geworden sind, die einfach nicht die Vorurteile entsprachen, die ich in meinem Kopf hätte. Ich habe angefangen, andere Bücher zu lesen, und zwar nicht nur islamische oder islamistische Bücher, sondern Machiavelli, Nietzsche, Freud, also Leute, die auch eine gewisse Distanz, wenn nicht sogar kritische Haltung zur Religion haben. Und durch die Art und Weise, wie das Studium in Tel Aviv so organisiert ist, habe ich angefangen zu hinterfragen. Ich habe in meiner Schule und in meiner Familie gelernt, lernen bedeutet auswendig lernen, Sachen wiedergeben. Und auf einmal sitze ich in Seminare und Vorlesungen, wo der Professor sagt, ja, schreibt mal eure Meinung dazu. Und was soll meine Meinung? Sag mir, was ich auswendig lernen muss. Also das war eine riesen Herausforderung, aber genau diese Hinterfragen, genau mündiger mit Texte umzugehen, hat mir geholfen, mich auszulösen aus diesen radikalen Tendenzen, ganz viele Fragen zu stellen, unzufrieden mit dieser kognitiven Dissonanz zwischen das, was ich in meinem Dorf erlebe, in dieser Gruppe erlebe, und das, was ich eigentlich in Tel Aviv immer wieder erlebe. Und irgendwann war ich neugierig und ich wollte dazugehören, ich wollte Frauen kennenlernen, ich wollte Teil dieser Gruppe sein, Und ich sage es sehr einfach, es waren aber Prozesse, die ganz lange gedauert haben, aber ich konnte mich dann erstmal distanzieren von dieser Gruppe und irgendwann auch aussteigen.
Wie hat dein altes Umfeld reagiert auf dein neues Leben, also sowohl in der Moschee, in der du vorher warst, als auch deine Familie?
Also der Imam zum Beispiel kam Dutzend Male zu uns nach Hause und hat mich besucht. Immer natürlich liebevoll, aber immer mit einem massiven Druck. Das ist kein gutes Weg, wo du dich bewegst gerade. Denk an dich, denk an deine Zukunft, denk an Gott, denk an uns. Viele andere wollten mit mir von heute auf morgen nicht mehr zu tun haben. Und meine Eltern, die sind mittlerweile religiöser geworden. Mein Opa ist gestorben und die fanden den Weg in diese Religiosität. Und dann war ihnen natürlich eine Aufenthalt in einer Moschee viel lieber, als irgendwo in einer Disco in Tel Aviv abends oder nachts zu sein. Mein Vater dachte, wenn ich ein Kino besuche, dann ist das der erste Schritt Richtung Drogenabhängigkeit. Also mit dieser Vorstellung ist er groß geworden und wollte mich davon schützen. Und deshalb fand er diese Idee überhaupt nicht gut. Er hat mich aber machen lassen. Und das ist, glaube ich, sehr zentral. Und das ist der Unterschied zwischen mir und ganz vielen anderen. Mein Vater hat unzufrieden reagiert, wenn ich zu spät kam, wenn ich sein Auto geklaut habe und am Strand in Tel Aviv irgendwie die Nacht verbracht habe. Aber am nächsten Tag durfte ich das wieder machen. Er ist schlafen gegangen, hat den Schlüssel dahin gelegt, wo er immer liegt. Und am Morgen danach hat er mich beschimpft. Aber ich durfte das weitermachen. Ich wollte es auch weitermachen. Und dadurch habe ich einen ganz anderen Zugang zu dieser Gesellschaft gehabt als viele andere. Also viele gehen nach Tel Aviv, wir studieren da, die arbeiten. Aber die Beziehungen, die Kontakte mit dem jüdischen Umfeld ist kaum vorhanden. Der bleibt sehr oberflächlich. Man sagt guten Morgen, man redet ein bisschen, aber da entsteht keine Freundschaften. Und bei mir, und das ist der große Unterschied, es entstand Partnerschaften, es entstanden Freundschaften. Ich habe sie in ihren Familien besucht, sie haben mich in meine Familie besucht und dadurch, es ist einfach eine ganz andere Qualität an Integration, sage ich mal, in den heutigen Sicht.
Und dann bist du 2004 nach Deutschland gekommen. Wie kam das?
Naja, ich war erstmal fertig mit dem Studium. Ich habe angefangen zu arbeiten und zwei Sachen haben mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, dass ich das Land verlassen muss. Erstmal alle meine arabischen Freunde haben geheiratet, Kinder gekriegt. Und ich sah mich nicht da. Ich wollte es nicht. Ich habe keine Vorstellung gehabt, keine Willen gezeigt, jetzt unbedingt heiraten zu wollen. Ich war nicht so weit. Ich habe nicht die Frau gefunden, mit der ich unbedingt eine Familie gründen wollte. Und deshalb ist der Druck in meine Familie enorm groß. 26, 27, wir reden ja von Alter, wo die meisten in meinem Dorf schon 2, 3 Kinder gehabt haben. Und ich habe gesagt, nee, ich sehe mich da nicht hin. Und dieser soziale Druck hat mich sehr gestört, weil es engt ein. Es ermöglicht mir nicht wirklich, meinen eigenen Weg zu gehen. Und zweitens, ab 2000 ist die zweite Intifada ausgebrochen. Und ich habe das Land nicht wiedererkannt. Es gab jeden Tag Anschläge, diese Anschläge kamen näher und näher. Ich wusste nicht, wo ich da dazugehöre. Morgens bin ich ein potenzieller Terrorist. Ich habe große Sympathien für die Palästinenser. Ich bewege mich in eine Familie, die natürlich massiv pro-palästinensisch ist und teilweise massiv antisemitisch. Gehe dann nach Tel Aviv und bin ein potenzieller Opfer von Terroranschlägen. Weil wenn jemand sich in der Luft jagt, dann fragt er nicht vorher, ob alle Juden hier sind oder ob es im Bus auch Muslime sind. Und da sind auch ganz viele Muslime gestorben, verletzt wurden wegen Selbstmordattentäter. Diese Anschläge kamen näher und näher. Ich habe in einer Firma gearbeitet, in einer Callcenter-Firma. Und da gab es, glaube ich, in einem Saal über 40, 50 Fernsehgeräte. Und jeden Morgen bin ich reingekommen und habe eine Karte gesehen mit einer kleinen Markierung von einem Ort mit einem Feuer. Und da wusste ich, gerade findet ein Anschlag irgendwo statt. Und das war mir zu viel. Ich habe immer gewusst, dass das Leben mehr anzubieten hat, als denn an die Nähe von Anschlägen zu sein. Und irgendwann, so Ende 2003, habe ich einen Anschlag selber erlebt. Ich war mittendrin. Ich wurde nicht verletzt, aber ich habe es gesehen. Und dann habe ich entschieden, nee, ich bleib hier nicht. Ich habe an demselben Tag meine Arbeit gekündigt, habe angefangen zu recherchieren, habe aus Zufall eine gute Institutseite gefunden, die ein bisschen so Erklärungen geschrieben haben, wie man in Deutschland studieren kann, was das alles kostet, was man tun soll. Und paar Monate später bin ich in Berlin gelandet.
Du hast noch kein Deutsch gesprochen zu dem Zeitpunkt?
Null.
Null.
Und ich wusste gar nicht, wie diese Kultur überhaupt funktioniert. Was bedeutet, in Europa zu sein? Vorher habe ich einen Flug gehabt, und zwar von Tel Aviv Richtung Eilat. Das ist der südlichste Ort in Israel.
Am Roten Meer.
Genau. Ansonsten nichts. Nichts.
Und dann kamst du nach Deutschland ohne Sprachkenntnisse. Warst du hier eingeschrieben in der Uni zum Weiterstudieren? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich habe meinen Bachelor in Israel abgeschlossen, bin mit diesem Bachelor hierher gekommen und wollte eigentlich meinen Master machen und eine Psychotherapie-Ausbildung. Die Informationen, die ich in Israel bekommen habe, wie alles hier läuft, waren falsch. Sehr schnell, als ich hier war, habe ich bemerkt, oh, das wird viel länger dauern. Das ist viel komplizierter. Und ich weiß es nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Und die ersten Monate, noch bevor wir über Studium reden, ja, also die ersten Monate war ich auf der Suche, überhaupt eine Wohnung zu finden, auf der Suche nach Kontakte, auf der Suche nach einer Deutschsprachschule, auf der Suche überhaupt meine Umgebung zu verstehen und einen Fuß zu fassen. Und die ersten Monate waren traumatisch für mich. Ich habe genug Geld gehabt, um sehr lange eigentlich ohne Arbeit klarzukommen. Aber in einem Land zu sein, wo man wie ein kleines Kind Sprache neu lernen muss, wo man sich nicht wehren kann, wo die Ängste, ob ich überhaupt in der Lage bin, so eine Sprache mal zu beherrschen, dass ich ein Niveau erreiche, wo ich dann mit deutschen Muttersprachler konkurrieren kann, um ein Diplom in Psychologie zu machen. Ich habe am Anfang das Gefühl, eigentlich ist das nicht machbar. Und das hat dazu geführt, dass ich depressiv geworden bin, aggressiv geworden bin, Schlafstörungen entwickelt habe. Und es ging eigentlich darum, wann ich den Mut zusammenfasse, um meinen Vater anzurufen und ihm zu sagen, ich schaffe das nicht, ich will zurück. Auch diese Heimweh, auch dieses Gefühl, eigentlich physisch in Deutschland zu sein, aber emotional eigentlich genau in diesem kleinen Dorf in Israel sein zu wollen, das hat mir ganz viel Energie gekostet.
Und an welchem Punkt hast du dich dann entschieden, doch dich in Deutschland durchzubeißen, hier zu bleiben, hier zu studieren, hier ein neues Leben dir aufzubauen?
Na, dadurch, dass ich aus Armutsverhältnissen komme und unbedingt den Aufstieg will, wusste ich schon von früheren Erfahrungen, aufgeben ist keine Option. Das heißt, ich versuche es und versuche es und versuche es, egal wie lange es dauert, bis ich ankomme. Ich habe Hass entwickelt auf die Mehrheitsgesellschaft, weil ich keine emotionalen Zugänge gefunden habe. Ich habe gezweifelt und gezweifelt und gezweifelt. Ich habe sehr schnell, nach fast eineinhalb, zwei Jahren bemerkt, in Neukölln zu wohnen und mit Araber unterwegs zu sein, erinnert mich sehr an meine Heimat. Das gibt mir ein Heimatgefühl. Aber das ist nicht etwas, was mich dazu bewegen kann, anzukommen in diese Gesellschaft. Ich muss woanders hingehen und habe dann ein WG gesucht, nicht gut funktioniert. Dann habe ich ein Studentenwohnheim gesucht und meine Rettung war Sommermärchen 2006, zwei Jahre in Deutschland, Studentenwohnheim in Grunewald. Studium habe ich in diesem Semester aufgegeben, aber ich habe ganz, ganz viele Freunde gefunden. Wir haben eine gemeinsame Küche und wir haben uns Abend getroffen und unterhalten. Und zum ersten Mal habe ich Zugang zu der Mehrheitsgesellschaft bekommen. Zum ersten Mal war ich Teil davon. Wir haben Spiele zusammengeguckt, wir waren gemeinsam auf die Feenmeile und genau diese Freundschaften, dieser Alltag, diese Leute näher zu kommen, zum zweiten Mal in meinem Leben, das erste Mal war ja in Tel Aviv, hat dazu geführt, dass ich weniger Berührungspunkte mit der Mehrheitsgesellschaft gehabt habe. Meine Sprachkenntnisse sind viel besser geworden und auf einmal glaubte ich, es ist machbar. Und ich habe angefangen, dann viel besser Artikel und Bücher lesen zu können auf Deutsch. Ich habe bemerkt, nach dem ersten, zweiten, dritten Test, den ich geschrieben habe, ist es machbar. Und das hat mir eine unfassbare Motivation, Schub gegeben, um wirklich anzukommen. Und 2009, wir reden von 5 Jahren, habe ich mein Diplom erfolgreich abgeschlossen. Und danach war also die unbegrenzten Möglichkeiten absolut offen. Wer soll mich noch stoppen, wenn ich innerhalb von 5 Jahren eine neue Sprache gelernt habe, Diplom abgeschlossen, übrigens teilweise schneller als so manche deutsche Studenten, die hier geboren, aufgewachsen sind, ohne Migrationshintergrund, die damals massiv auf Abstand zu mir gegangen sind, weil sie dachten, ja, der kann kein Deutsch und wenn ich jetzt ihn Hallo sage, dann muss ich wahrscheinlich mit ihm eine Hausarbeit schreiben und darauf haben sie keine Lust gehabt und das war mir so wichtig, diese Leute indirekt zu zeigen, ich kann es.
Also du hast im Grunde genommen die Erfahrung, die du in Tel Aviv schon gemacht hattest, in Deutschland ein zweites Mal geschafft, genau. Nämlich den Sprung in eine neue, für dich damals noch fremde Welt, Anknüpfungspunkte dann finden an die dortige Gesellschaft, hast Freundschaften geknüpft und letztlich dann auch für dich ein Studium erfolgreich absolviert.
Absolut, ja.
Würdest du sagen, du hast ja gesagt, du warst am Anfang in einer arabischstämmigen Community in Neukölln stark verwurzelt in Deutschland, dass von denen viele hier nicht angekommen sind? Du sprachst vorher vom Ankommen in Deutschland, in der Gesellschaft. War das dort nicht der Fall bei den Menschen, mit denen du dort zu tun hattest?
Also Integration, Ankommen war überhaupt nicht ein Gegenstand ihrer Bemühungen. Wir haben nicht über Integration gesprochen, wir haben nicht über emotionales Ankommen gesprochen. Das war für sie selbstverständlich, dass sie Araber in Neukölln, dass die Mehrheitsgesellschaft böse ist, dass sie nicht dazugehören wollen, dass sie hier leben, aber eigentlich in Parallelwelten leben wollen. Es gab nie eine Diskussion über Wertevermittlung oder ob die deutschen Werte, ob die Grundwerte für sie in Frage kommen. Das war übrigens auch die Motivation, warum ich dann später entschieden habe, in diesem Bereich arbeiten zu wollen. Weil ich kam nach Deutschland und dachte, ja, es gibt hier eine arabische Community, da kann man Hummus und Falafel gut essen. Das sind Leute, die meine Sprache sprachen, die meine Kultur kennen, mit denen es macht Spaß, unterwegs zu sein. Aber ich dachte, das ist eine Community, die irgendwie in Europa schon angekommen ist. Ich werde hier keinen Hass, keinen Antisemitismus, keine Unterdrückung von Frauen, keine Ehrenmorde treffen, sondern ich werde einen Islam treffen, der schon längst in Europa angekommen. Und ich war schockiert zu merken, dass manche Diskussionen in meinem kleinen palästinensischen Dorf viel weiter sind als hier in Europa. Ich meine, ich bin mit arabischen Frauen ausgegangen und teilweise wussten ihre Eltern Bescheid. Das war nie lebensgefährlich. Vielleicht manche Eltern haben gesagt, das möchten sie nicht und das ist nicht in Ordnung. Ich habe irgendwann 2006, 2007 eine arabische Freundin gehabt und als ihr Bruder irgendwie mitbekommen, dass wir uns in einem Café getroffen haben, in Großstadt, der hat mich angerufen und mich bedroht. Die wurde zusammengeschlagen.
In Deutschland, in Berlin?
In Deutschland, in Nordrhein-Westfalen.
Ah, okay.
Und deshalb habe ich nicht verstanden, warum diese Community nicht angekommen ist. Warum solche Schieflagen, warum Antisemitismus, Frauen, also Antisemitismus oder Unterdrückung von Frauen in dieser Gesellschaft noch vorhanden sind. Und das war meine Motivation zu sagen, wenn ich dann Deutschland als meine neue Heimat empfinde und Teil davon sein möchte, dann müssen diese Problematik angesprochen werden und da muss eine gewisse Entwicklung auch in der arabischen muslimischen Community stattfinden.
Woran liegt das deiner Meinung nach, dass weite Teile dieser Community gar nicht den Wunsch hatten, anzukommen, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, vielleicht auch die Lebensweise der Europäer nicht attraktiv fanden? Was sind die Gründe?
Drei Gründe. Erstmal eine konservative Integrationspolitik, die der Meinung war, wir integrieren niemanden, weil sie irgendwann zurückkehren müssen. Zweitens eine unfassbare Naivität der Mehrheitsgesellschaft, die nicht mal in der Lage war, zu kommunizieren, was Integration bedeutet. Bis heute schaffen wir es nicht. Was heißt eigentlich Integration? Sprache plus Arbeit minus Kriminalität? Oder gehört dazu vielleicht auch die Verinnerlichung von Grundwerten? Ist jemand gut integriert, wenn er irgendwie Spitzenverdiener an der Charité arbeitet, aber der Meinung ist, Homosexuelle haben kein Recht zu leben? Ist jemand integriert, wenn er arbeitet, eine Firma gründet, aber seine Tochter nicht zum Schwimmunterricht schickt und mit 18 entscheidet, mit wem sie zusammen sein soll und mit wem sie nicht? Das sind Aspekte, die wir als Gesellschaft nicht kommuniziert haben. Und drittens, wenn man die Migrationsforschung anschaut, dann merkt man schon, dass vor allem irgendwann im zweiten, dritten Generation eine Romantisierung der Heimatländer der Eltern und Großeltern stattfand, dass die Werte von da sozusagen als die richtige betrachtet werden und diese Menschen symbolisch auf eine Identität beharren, die auf Distanz zu der Mehrheitsgesellschaft geht. Das haben wir in den USA, das haben wir in Kanada, das haben wir überall. Aber das ist eine Phase und diese Phase muss begegnet werden, indem man diese Leute begleitet, indem man in den Schulen sagt, was bedeutet Teil von Deutschland zu sein. Das haben wir nirgendwo gemacht. Merkel hat sehr deutlich gesagt, wir schaffen das, aber sie hat bis heute und auch ihre Nachfolger, bis heute sind sie nicht in der Lage zu formulieren, was wollen wir schaffen? Was bedeutet eigentlich eine gelungene Integration? Aber wenn wir das definieren, wenn wir von Werte sprechen, dann wird Scholz und seine Ampelregierung genauso wie die Merkel-Anhänger sehr schnell merken, ein Afghaner, der nach Deutschland kommt und hier Ausbildung macht und die Sprache lernt, ist längst nicht angekommen in eine Gesellschaft und seine Integration ist nicht gelungen, wenn er das Existenzrecht Israel in Frage stellt, wenn Kritik an den Islam aggressiv begegnet oder wenn er der Meinung seine Schwester und ihre Selbstbestimmungsrecht haben keine Berechtigung in seiner Familie.
Haben wir die deutschen Werte, die deutsche Identität vielleicht in den letzten Jahrzehnten auch zu wenig selbstbewusst vertreten? Also wenn man neu ankommt, eine Gesellschaft, spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle. Was für einen Eindruck habe ich denn von den Menschen, von der Mehrheitsgesellschaft? Haben die einen positiven Bezug zu ihrer Kultur? Fühlen die sich wohl mit ihrer Identität? Haben die auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was ihre Werte, was ihre kulturellen Eigenheiten angeht? Oder sind die eher so ein bisschen ja defensiv und verdruckst? Und das spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle bei der Frage, wie attraktiv ist es, sich zu integrieren? Und wo will man sich überhaupt rein integrieren? Gibt es überhaupt ein Angebot, ein attraktives Angebot, wo man sagt, es lohnt sich, Teil hiervon zu werden?
Ja, die Grundfrage ist, warum die Leute zu uns kommen. Und sie kommen zu uns wegen drei Gründen. Übrigens, das war auch die Motivation, nach Europa zu kommen. Das ist einmal Freiheit, einmal Wohlstand und einmal Sicherheit. Und dann müssen wir die politisch inkorrekte Frage stellen, warum gibt es noch in Deutschland, muss man noch sagen, Wohlstand, Sicherheit und Freiheit, aber nicht in Syrien, nicht in Afghanistan, nicht im Irak, nicht in Palästina, nicht im Libanon, Ländern, von denen die meisten zu uns kommen. Jetzt werden natürlich die woke Identitätspostkolonialen Anhänger sagen, ja, weil wir diese Länder zerstört haben. Ich glaube, das ist viel zu einfach. Ich glaube, dass die fehlende Aufklärung, die fehlende Reform, die fehlende Individualität, die Beharrung auf patriarchalische Strukturen, die Erziehungsmethoden in den Familien sind Gründe, die dazu führen, dass Wohlstand, Freiheit und Sicherheit nicht vorhanden sind. Ich kann keine Demokratie aufbauen in einer Gesellschaft, wo in jeder Familie ein autoritärer Vaterfigur herrschte, der vorschreibt, wie man zu leben hat, wie die Einzelnen sich verhalten sollen und so weiter und so fort. Und wir haben all diese Sachen, weil wir eine Aufklärungsprozesse durchgemacht haben, weil wir Grundwerte gehabt haben, weil wir rebelliert gegen religiösen und politischen Autoritäten, weil wir hinterfragt haben, weil wir das Individuum mündiger gemacht hat beim Umgang mit seiner Familie, beim Umgang mit seiner Umgebung. Und das all ist nicht vorhanden. Und wir versagen jedes Mal auf Neue, diese Menschen zu vermitteln. Herzlich willkommen. Ja, ihr findet hier Sicherheit, Freiheit und Wohlstand. Das ist aber nur als Gesamtpaket zu betrachten. Man wird keine Sicherheit und Wohlstand in dieser Gesellschaft finden, wenn man andere Menschen in seine Familie unterdrückt. Wenn man nur die Teile auspickt, die ihnen gefallen, iPhone irgendwie und gutes Leben haben und super Autos fahren. Aber das will ich genießen, aber meine Tochter darf nicht irgendwie selbstbestimmt leben. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und deshalb haben wir diese Werte gar nicht kommuniziert. Wir haben diese Zusammenhänge nicht verstanden und nicht weitergegeben an die Leute, die bei uns leben. Stell dir vor, wir sagen die Leute herzlich willkommen in Europa. Aber wenn du hier leben willst, werden wir dafür sorgen, dass deine Tochter mit 18 selbstbestimmt leben kann, wenn sie das möchte. Und dann werden alle verstehen, was bedeutet, hier zu leben, was bedeutet, hier Familien zu gründen. Und das machen wir nicht. Und ich bin nicht der Meinung, das sind deutsche Werte. Das sind Grundwerte. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit bei Kindern ist vielleicht in Europa, im Westen eine Praxis geworden in den letzten Jahrzehnten. Das ist aber Sehnsucht, den ich schon in den 70er Jahren als Kleinkind gehabt habe. Das sind Sehnsüchte, die auch afghanische Kinder in Afghanistan haben, ohne dass sie nach Europa kommen. Aber wenn wir immer noch irgendwelche Akteure, und zwar die Mehrheit, die diese Debatte prägt und in den Zivilgesellschaft aktiven Akteuren im Bereich Integration der Meinung sind, wir dürfen keine Wertekolonialismus betreiben und wir müssen diese Leute erlauben, ihre Werte zu leben. Es geht nicht darum, ob diese Menschen jetzt Weihnachtsbäume in ihren Zuhause stellen oder ob sie Feierabendbier trinken, um integriert zu sein. Es geht verdammt nochmal um Grundwerte. Und das erwarte ich von jedem, der hier leben möchte. Es gibt keine gelungene Integration, wenn die Schwester, wenn die Tochter nicht das Recht hat auf sexuelle Selbstbestimmung. Punkt aus. Wenn wir das so kommunizieren, dann glaube ich, können wir ganz viel erreichen in der Integrationsbemühungen. Wenn wir das nicht tun, dann können wir noch Milliarden ausgeben. Das wird nicht funktionieren.
Gerade in diesem Bereich sexuelle Selbstbestimmung, Umgang mit Frauen, aber auch generell oder auch mit sexuellen Minderheiten, Homosexualität und so weiter, hatten wir ja, glaube ich, lange eine Art blinden Fleck auf der politischen Linken. Dort haben wir zwar eine sehr, sehr hohe Sensibilität, wenn es um jede Form von Mikroaggression geht, wenn es um die Frage geht, wie man sich geschlechtersensibel ausdrückt in der deutschen Sprache. Aber so fundamentale Punkte wie welche Rechte haben Frauen, welche Rechte haben Mädchen, dürfen sie selbstbestimmt leben oder nicht, die wurden ausgeblendet, wenn es um migrantische Communities ging, weil man dann immer so ein bisschen die Scheu davor hatte, man möchte ja nicht fremdenfeindlich sein, man möchte nicht islamophob sein, man möchte nicht westliche Werte vielleicht in kolonialistischer Manier diesen Menschen aufdrücken.
Martin. Ein Feminismus. Frauen, die sich als Feministen bezeichnen, als Linke bezeichnen, die Frauen mit Migrationshintergrund, Frauen mit Fluchtgeschichten im Stich lassen, Frauen, die mit Deutschland Freiheit und Selbstbestimmung verbunden haben und auf deutschem Boden ermordet werden von ihren Eltern, von ihren Partner, von ihren Bruder, und das ist kein Einzelfall, wir haben das immer wieder erlebt, diese Frauen im Stich zu lassen im Namen von Moral und Anti-Islamophobie und Antirassismus und das noch als Feminismus feiern, ist nichts anderes als ein Verrat an diese Frauen. Und das betreibt die Linke tagtäglich, diese Sprachlosigkeit, um solche Problematik zu beschreiben, ist unerträglich.
Du bist ja selber mittlerweile auch regelmäßig bedroht von islamistischen Kreisen. Du hast auch Personenschutz. Wann hat das angefangen und wie hat das angefangen?
Also erstmal bin ich sehr dankbar, in einem Land zu sein, den ich damals als einen Aufenthaltsort ausgewählt habe. Ich dachte nicht, dass ich hier bleibe, dass aus Deutschland dann Heimat werde. Aber ich bin sehr dankbar, in einem Land zu leben, die mich nicht nur aufgenommen hat, nicht nur irgendwie integriert hat, nicht nur mir eine Arbeit, eine Wohnung gegeben hat, sondern auch die Möglichkeit, Mitgestalter zu werden. Ich bin kein Opfer. Ja, ich habe Entscheidungen getroffen im Leben, die dazu geführt haben, dass viele Menschen mich hassen, aber es gehört dazu. Ich will nicht als Opfer wahrgenommen. Ich bin dankbar, in einem Land zu leben, die mir die Möglichkeit gibt, auch meine Meinung frei zu sagen und mich schützt gegen Spinner und Islamisten und Linksradikaler, die tagtäglich versuchen, entweder mich zu diffamieren, fertig zu machen oder sogar in mein Leben zu bedrohen. Aber ich bin kein Opfer. Und diese Bedrohung hat schon 2015 angefangen. Übrigens, damals haben ganz viele Leute sich mit dem Thema Islamismus und Radikalisierung beschäftigt haben. Also ganz viele Leute haben sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe aber eine ganz andere Sichtweise auf das Thema gehabt und das hat zu massiven Kritik geführt. Aber dadurch, dass ich aus der eigenen Community komme, dadurch, dass ich ich arabisch-palästinensischer Moslem bin, dadurch, dass ich auch sage, dass der Islam auch Mitschuld trägt und vor allem der Islamverständnisse, die wir haben, an bestimmte Radikalisierungstendenzen, das, was die Linke und die Islamisten nicht hören wollten, bin ich als Verräter abgestempelt werden. Und mit Verräter geht man im Nahen Osten ganz anders um, als mit irgendwelche deutscher, europäischer Orientalisten, die irgendwie eine Expertise zum Thema Islam oder Nahost oder Radikalisierung mit sich bringen. Deshalb, ich wusste ganz genau, solange ich mich in diesem Thema Themenumfeld bewege, wird natürlich der Hass eine ganz andere sein, egal was ich sage. Und wir leben in einem postfaktischen Zeitalter. Das heißt, wenn ein paar Netzwerke, vor allem aus dem verbandnäher Umfeld, aber auch sehr islamistischer Umfeld, es schaffen, mich zu Feindbild irgendwie hoch zu stilisieren, dann bin ich und bleibe ich denn Feind. Und ich habe so viele Situationen gehabt, wo es sehr eng war. Übrigens schon 2006 an Universitäten in Deutschland, wo ich reingekommen bin, von Asta damals noch eingeladen wurde, um über das Thema Radikalisierung zu reden. Und die ersten zwei Reihen saßen Islamisten, die nicht dahin kamen, um zuzuhören oder sich auszutauschen, sondern um mich einzuschüchtern, wo eine Polizeipräsenz notwendig war, damit es überhaupt möglich wäre, meinen Vortrag zu Ende zu tragen. Und irgendwann hat der LKA die Bewertung so kommuniziert, dass es ein Personenschützer notwendig ist. Dafür muss man ganz viel tun, auch im Alltag. Das ist nicht etwas, was cool ist oder was entlastend funktionieren, sondern man gibt ja ganz viele Spontanität auf, ganz viele Freiheiten auf. Es ist verbunden mit enorm viel Arbeit, weil jeder Reiser, jede irgendwie Veranstaltung muss detailliert dargestellt werden, kommuniziert werden an den LKA. Es gibt jedes Jahr eine neue Bewertung. Das wünsche ich niemandem. Und ich habe noch die Hoffnung nicht verloren, dass es irgendwann auch ohne Personenschutz in diesem Land geht. Das, was ich aber nach dem 7. Oktober erlebt habe, übersteigt jegliche Vorstellungen, die ich je gehabt habe. Das ist Hass. Das ist keine Hasswelle. Das ist eine Tsunami an Hass. Das ist Einschüchterung bis geht nicht mehr. Es gibt Akteure, die nicht anders tun. Sie stehen morgen auf und denken, okay, wie schaffen wir andere mundtot zu machen? Wie schaffen wir, dass Ahmad Mansur in seine Persönlichkeit, in seine Aussagen so zu diffamieren, so fertig zu machen, dass er nicht zugehört wird? Wie schaffen wir, dass wir ihn einschüchtern? Wie schaffen wir, dass er Angst hat? Und das ist von koordinierten Einschüchterungsversuche, indem man bewusst Sachen falsch versteht und falsch darstellt, damit man sozusagen noch mehr gehasst wird. Und dann kommen die zweite Welle an Bedrohungen. Und das sind halt irgendwelche Fußsoldaten, diese Netzwerke, die dann auf der Straße spucken oder bedrohen oder E-Mails schicken, wo sie der Meinung sind, sie wissen, wo ich wohne und ich soll ein Kopf kürzer sein und so weiter und so fort. Und LKA bewertet natürlich die Sachen vor allem sehr nüchtern. Das geht um nachrichtendienstlichen Erkenntnisse, die sie haben. Und seit dem 7. Oktober ist die Lage so eskaliert, dass ich eigentlich mich kaum noch frei bewegen kann.
Wenn das aufgrund einer Bedrohungslage von Rechtsextremisten der Fall wäre, könnte man ja davon ausgehen, dass du eine sehr, sehr breite Welle der Solidarität erfahren würdest in Deutschland als öffentliche Person, die, wie du sagst, nicht mehr ohne Personenschutz sich auch frei bewegen kann in Deutschland. Ich habe nicht den Eindruck, dass das aus allen politischen Richtungen in deinem Fall jetzt so ist.
Täuschter Eindruck. Ich habe mittlerweile mit der Linken abgeschlossen. Ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich werde nicht versuchen, dass sie mich lieb haben. Ich werde nicht versuchen, ihre Solidarität zu bekommen. Das habe ich komplett aufgegeben. Diese selektive Solidarität brauche ich nicht. Und ich bin nicht der Kuscheltier der Linke, der Migrant, der eigentlich ja bemitleidet werden will von Gruppen, die entscheiden, was ich zu denken habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe und so weiter und so fort. Ich bin ein mündiger Bürger. Ich sage meine Meinung und ich brauche keine Solidarität. Ich brauche nur Leute, die in der Lage sind, nüchtern die Realität zu betrachten. Aber ich stehe nicht morgen auf und schreibe, wer heute mich mit mir irgendwie solidarisiert hat und welche nicht. Übrigens, ich bin sogar der Meinung, diejenigen, die jetzt auf Veranstaltungen kommen und unbedingt Selfies mit mir machen wollen und sagen, wie großartig ich bin und mir schreiben, danke für deinen Mut und so weiter. Auch von denen ist nicht langs auf Dauer was zu erwarten. Irgendwann schaffen die Linken eine Diffamierungskampagne so zu gestalten, dass sie bei Menschen irgendwie ankommt und dann werden diese Leute nicht da sein. Ich habe auch sehr schnell bemerkt letztes Jahr im Sommer, als mich in meine Ausbildung und in meine Biografie diffamiert wurde, welche Leute da waren und welche nicht. Und es waren viel zu wenig Leute da.
Du lässt dich trotzdem nicht entmutigen, du lässt dich nicht mundtot machen, du bist medial sehr, sehr präsent und machst auch deine Arbeit im Bereich Extremismus weiter. Ahmad, eine abschließende Frage. Wie blickst du auf Deutschland in den nächsten 10 Jahren, auf Europa in den nächsten 10 Jahren, mit Blick auf die Themen, die wir jetzt besprochen haben, Migration, Integration, Extremismus? Welche Sorgen hast du, welche Hoffnungen hast du und was müsste deiner Meinung nach passieren, was müsste die Politik tun, damit wir hier den richtigen Weg einschlagen?
Ich sage jetzt einen Satz und ich stehe wirklich dahinter. Du kannst das schneiden und als einen kleinen X-Beitrag posten und mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Ich habe 2 Heimate in meinem Herz. Ja? Ich habe mich entschieden, in Deutschland meine Zukunft zu haben, hier Familie zu gründen. Das ist meine Heimat hier. Aber ich habe vor allem nach dem 7. Oktober natürlich eine emotionale Bindung zu Israel. Und jetzt schauen wir nach Israel. Terroranschläge, Krieg, Raketenangriffe, seit einem Jahr leben die Leute in einer kompletten Unsicherheit. Die Mehrheit der Menschen, vor allem junger Menschen, sind in Militärdienste. Und wenn man das von außen betrachtet, dann sieht man die Hoffnungslosigkeit dieses Konfliktes. Aber ich muss sagen, wenn ich 10 Jahre vorab anschaue, mache ich mir viel größere Sorgen um Deutschland als um Israel. Weil Israel klarer in ihre Betrachtung von ihren Feinden, von ihren Umwelt, von die Akteure, die vielleicht für dieses Land gefährlich sein können. Und wir schwimmen in Naivität, in Ahnungslosigkeit, in Unwissen, in Unwillen, Sachen zu benennen und vor allem gemeinsam Konzepte zu entwickeln, um diese Gefahren irgendwie entgegenzusetzen. Wir haben 10 Jahre Zeit, um französische Verhältnisse zu verhindern. Vielleicht viel weniger, wenn man schaut, was auf unsere Straßen mittlerweile abspielt. Es ist jetzt die Zeit, die Problematik ernst zu nehmen. Es geht nicht um Ausländer gegen Inländer. Es geht nicht um Muslime gegen Christen. Es geht nicht um Flüchtlinge gegen Einheimische. Es geht um Demokraten gegen demokratiefeindliche Akteure in dieser Gesellschaft. Wenn wir Parallelgesellschaften nicht verhindern, wenn wir Antisemitismus nicht bekämpfen, wenn wir nicht die Werte dieser Gesellschaft selbstbewusst kommunizieren, wenn wir nicht unterscheiden zwischen Partner und Leute, die sich als Partner ausgeben, aber diese Gesellschaft unterwandern wollen. Wenn wir nach dem 7. Oktober nicht mal in der Lage, die Einflüsse identitätspolitische Linksradikaler, die von Steuergeld finanziert werden, um Polizeibeamter zu diffamieren und auf offene Straßen Partnerschaften zu führen mit Islamisten, wenn wir all das nicht verstehen, dann mache ich mir große Sorgen um das Land.
Das ist eine harte Ansage, aber sie birgt auch den Keim, wenn wir es verstehen, ist es noch nicht zu spät.
Meine Tochter sagte, Papa, wenn du Applaus brauchst, dann arbeite im Zirkus. Ich arbeite nicht im Zirkus und ich bin nicht hier, um Entertainment zu machen. Ich sage die Beobachtungen, die ich sehe. Ich hoffe sehr, dass ich falsch liege. Und ich bitte jeder, kritisch mit meinen Aussagen umzugehen. Solange das sachlich passiert, differenziert passiert, das kann nur bereichernd werden. Aber ich habe satt diese Relativierungsversuche, diese Kopf im Sand zu stecken und zu hoffen, dass es irgendwann besser geht. Es wird nicht besser. Wir sind gerade in einem Zeitpunkt, wo wir handeln müssen. Und ja, wir können handeln. Wir können ganz viel verändern. Aber diese nachhaltige Motivation der Politik zu verstehen, mit was für Herausforderungen wir zu tun haben, die sehe ich nicht. Und das macht mich wütend.
Vielen Dank, Ahmad Mansur. Das war Klartext, so wie wir ihn uns hier bei Frei Heraus wünschen. Herzlichen Dank für das Gespräch und herzlichen Dank vor allem auch für deine Arbeit und dass du weiterhin kein Blatt vor den Mund nimmst.
Danke für die Einladung und bis bald.
Das war die 5. Folge von Frei Heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Wenn Sie künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch am besten diesen Podcast. Für Fragen, Anregungen oder Kritik können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@denkfabrik-r21.de. Und wenn Sie mehr über unsere Denkfabrik erfahren oder unsere Newsletter abonnieren möchten, dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei www.denkfabrik-r21.de. Dort finden Sie auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und damit die bürgerliche Stimme im öffentlichen Diskurs zu stärken. Republik 21 ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Ihre Spende ist also steuerlich abzugsfähig. Ich bedanke mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Frei Heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ihr Martin Hagen.